Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt um den Geist deines Sohnes, dass er unsere Herzen und unsere Gedanken sammelt, zu dir hinführt, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir im Herzen bereit werden, durch die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter Maria, deinen Willen auch zu tun, zu erfüllen, um Zeugen zu sein für dich, für deine Gebote und für Jesus Christus in dieser Welt. Amen. Ja, ich war sehr überrascht, dass ich zu diesem Vortrag, zu dieser Katechese gekommen bin. Ich glaube, noch nicht einmal vor einem Monat wusste ich etwas davon. Und das Thema war auch noch eine, ja, immer wieder eine Besprechung per E-Mail wert, sodass wir uns austauschen mussten. Ich hoffe, dass etwas von dem, was auch gedacht war für das Thema, aber das ist eigentlich im letzten E-Mail dann mir bestätigt worden, jetzt auch im Vortrag vorkommt. Mutter und Vaterschaft im Plan Gottes und in der Meinung Jesu lautet das Thema dieser Katechese. Das Thema war zunächst ohne Bindestrich hinter Mutter geschrieben. Diesen füge ich ein. Es geht um Mutterschaft und Vaterschaft im Plan Gottes und in der Meinung Jesu. Von der leiblichen Seite her wurde das Thema wohl bereits letztes Mal behandelt, als die Katechese den Titel Die menschliche Sexualität im Heilsplan Gottes trug. Mir geht es heute darum zu entfalten, wo und wie Jesus von der Mutterschaft und Vaterschaft spricht. Das sind die ersten beiden Punkte meiner Katechese, um dann einzugehen auf die Reich Gottes Verkündigung Jesu, aus der hervorgeht, wie Gott als unser Vater im Himmel denkt und handelt. Ich wollte jetzt da nicht schreiben, wie Gott tickt, aber eigentlich wäre es das gewesen, wie Gott als unser Vater im Himmel denkt und handelt. Danach geht es um den Plan Gottes für uns und die ganze Schöpfung. Zunächst vom ursprünglichen Schöpfungsgedanken Gottes für uns Menschen her und schließlich von der Erlösung her, also um unser neues Menschsein aufgrund der Taufe, sowie um den Zusammenhang mit dem Erziehungs- und Ausbildungsgeschehen unserer Zeit. Da wird es ein bisschen konkret ganz zum Schluss. Vater und Mutter sein in dieser Welt. Das scheint jetzt ein Riesenprogramm. Es sind auch ein paar große Gedankenbögen drin. Jetzt schauen wir, dass wir einen nach dem anderen ein bisschen durchgehen. Wenn Sie Fragen haben, vor allem Verständnisfragen, weil ich vielleicht zu kompliziert geschrieben habe, dann stellen Sie die Frage gleich, dann kann man sofort darauf eingehen, weil sonst verstehen Sie vielleicht das eine oder andere nicht sofort. Erstens also die Mutterschaft im Plan Gottes und in der Meinung Jesu. Fast könnte man meinen, für Jesus würde die Mutterschaft nicht viel bedeuten. Anders als die Vaterschaft, darauf kommen wir dann im nächsten Punkt zurück, wird die Mutterschaft sozusagen nur im Nebenbei und als fast unbedeutend angesprochen, etwa in der Episode Matthäus 12, 46 bis 50, da heißt es, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Eines lässt sich an dieser Stelle gleich festhalten, im Plan Gottes und in der Meinung Jesu, so also unser Thema, und das heißt, aus göttlicher Perspektive, aus dem Blickwinkel der Ewigkeit, hat der Vater im Himmel eine enorme Bedeutung, während seine Mutter wie unter die übrigen irdischen Verwandten zählt. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Aber das ist keineswegs das letzte Wort Jesu über seine Mutter, und damit die Mutterschaft, wie er sie meint, schauen wir auf die Hochzeit von Kana. Mit Jesus und seinen Jüngern ist auch die Mutter eingeladen. Sie ist es, die das Ausgehen des Weines bemerkt und es an Jesus weiter berichtet. Sie haben keinen Wein mehr. Wieder ist die Antwort Jesu schroff wie abweisend. Was willst du von mir, Frau? Oder was habe ich mit dir zu tun, wird es auch übersetzt, Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, Johannes 2,4. Doch Maria ist davon wie unbeeindruckt. Zu den Dienern sagt sie, was wie er euch sagt, das tut. Augustinus merkt dazu an, dass Jesus von Maria, seiner Mutter, nur seine menschliche Natur angenommen hat, während sie in diesem Moment etwas Göttliches von ihm verlangt, ein Wunder. Wenn sie sozusagen auf seine menschliche Natur gewisse Rechte als Mutter besitzt, so tut sie dies jedenfalls nicht im Blick auf alles, was mit seiner göttlichen Existenz und Sendung zu tun hat, also Wunder mit eingeschlossen. Aber Jesus fügt hinzu, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Am Kreuz ist seine Stunde da und unter dem Kreuz stehen der Lieblingsjünger Johannes und Maria, seine Mutter. Sie kennen alle die Worte, die Jesus vom Kreuz aus zu Maria und zu Johannes spricht. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Aber diese wenigen kurzen Worte haben es in sich. Während Johannes keine Anrede erhält, zu ihm heißt es nur, siehe deine Mutter, wird Maria von Jesus mit Frau angeredet. Obwohl der Evangelist ausdrücklich einleitet, da sagte Jesus zu seiner Mutter. Jesus nennt sie nicht Mutter, sondern wiederum Frau, wie nämlich bereits in Kana. Was willst du von mir, Frau? Und diese Frau soll Johannes nun als seine Mutter anerkennen und annehmen. Und von jeder Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Johannes steht hier für jeden Menschen, der an Jesus glaubt. Deshalb redet Jesus ihn ohne Titel an. Er sagt nicht zu ihm Apostel oder Jünger oder Johannes, sondern einfach, siehe deine Mutter. So kann jeder Mensch, jeder Gläubige, Mann und Frau, der sich mit unter das Kreuz zu stellen bereit ist, dieses Wort auf sich beziehen und in Maria, seine Mutter, erkennen. Es war auch heute in der Präfation der Messe Maria von der schönen Liebe. War genau, ist mir aufgefallen, ich habe dieses Formular noch nie genommen gehabt, drin, dass also Maria unter dem Kreuz unsere Mutter geworden ist. Ist genau dort drin in dieser Präfation formuliert. Und durch dieses Wort, durch diese kurzen Worte Jesu, siehe deine Mutter, ist sie unsere Mutter geworden. Maria erhält unter dem Kreuz eine Art neue Sendung. Oder man könnte sagen, ihre Sendung als Mutter Gottes, die den Sohn Gottes zur Welt gebracht hat, wird nun ausgeweitet. Sie soll auch den mystischen Leib Christi gebären, der die Kirche ist. Und so empfängt sie unter dem Kreuz gewissermaßen wiederum den Heiligen Geist. Denn das Allerletzte, das der sterbende Jesus am Kreuz tut, ist, dass er seinen Geist aushaucht. Lukas 23,46. Und das bedeutet, was es sagt. Das ist also nicht bloß so eine Anmerkung oder Hinzufügung des Evangelisten, sondern diese Worte bedeuten, was sie sagen, dass er seinen Heiligen Geist aushaucht. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 7,39. Die Verherrlichung findet am Kreuz statt. Das ist in der Theologie des Evangelisten Johannes immer wieder zu erkennen, dass sein Tod am Kreuz die eigentliche Verherrlichung des Sohnes darstellt. In der Tat bestätigt die Heilige Schrift, dass Maria über Jesus hinaus weitere Nachkommen hat. Derselbe Johannes schreibt im 12. Kapitel seiner Offenbarung nach der Schilderung der großen Vision von der Frau mit der Sonne bekleidet, den Mond zu ihren Füßen und einen Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Und nach der Schilderung des Teufelskampfes und seines Sturzes aus dem Himmel auf die Erde samt seiner Engel, da schreibt also dieser Johannes in der Offenbarung, da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Offenbarung 12,17. Maria hat also übrige Nachkommen über Jesus hinaus, sagt die Heilige Schrift selber. Und hier sind wir endgültig an der Mutterschaft Mariens im Sinne des Wortes Jesu vom Kreuz herab angekommen. Siehe deine Mutter. In Maria sollen und dürfen wir unsere Mutter erkennen. Wir brauchen sie als unsere Beschützerin in dem Krieg des Teufels gegen ihre Kinder, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Und wir brauchen sie als unsere Erzieherin, die uns in ihr und unser wahres neues Menschsein einführt, weil sie von Anbeginn an vor jeder Erbsünde bewahrt geblieben war und, anders als die Stammeltern Adam und Eva, ohne Sünde gelebt hat. Deshalb verehren wir ihr unbeflecktes Herz. Fatima ist ja genau der Ort, wo die Verehrung des unbefleckten Herzens eingeführt werden soll, bekannt gemacht werden sollte. Deshalb verehren wir ihr unbeflecktes Herz, weil dieses rein geblieben ist, auch während ihres gesamten Erdenlebens, trotz aller Versuchungen, die sicher auch Maria ertragen musste. Dies deutet die Johannes-Offenbarung wohl an, wenn es lautet: Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Johannes, Offenbarung 12, 13. Wir werden neue Menschen durch die Taufe zur Vergebung der Sünden. Maria ist dieser neue Mensch von allem Anfang an als die unbefleckte Empfängnis, die Immaculata, weil und damit aus ihr der neue Adam Mensch werden konnte, ihr göttlicher Sohn Jesus Christus, in allem uns gleich außer der Sünde. Und darin besteht nun auch ihre Mutterschaft, uns in das Leben als neue Menschen hineinzuerziehen, in jenes Leben, das uns ihr Sohn verkündet und geoffenbart hat. Soweit zur Mutterschaft. Im Sinne Jesu und im Plan Gottes. Jetzt zur Vaterschaft, der zweite Punkt. Vaterschaft im Plan Gottes und in der Meinung Jesu. Nun müssen wir unseren Blick auf die Vaterschaft im Sinne Jesu richten, unser zweiter Punkt nach der Mutterschaft in der Meinung Jesu. Im Vers Matthäus 12,50 haben wir bereits gesehen, dass die Vaterschaft seines himmlischen Vaters für Jesus etwas Besonderes und außerordentlich Bemerkenswertes ist. Für ihn kann jeder Mensch Bruder, Schwester und Mutter sein, aber nicht Vater. Dieser Titel gehört ausschließlich seinem himmlischen Vater. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Diesem Gedanken entspricht ganz das andere Vaterwort Jesu, Matthäus 23,9, auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Damit ist eigentlich schon alles Grundsätzliche über die Vaterschaft im Verständnis und in der Verkündigung Jesu gesagt. Alles Weitere ist nur noch die Entfaltung dieses Grundgedankens. Vielleicht ein bisschen hoch gestapelt jetzt und sehr zusammenfassend formuliert, aber persönlich bin ich tatsächlich der Meinung, dass alles, was Jesus in den Evangelien vorlebt, wie er sich gibt, wie er sich verhält, alles, was er sagt und spricht, nichts anderes ist, als den Vater im Himmel zu offenbaren und sich selber als den Sohn dieses Vaters, das Kind dieses Vaters, damit wir Kinder Gottes werden können, wenn wir genauso handeln und genauso leben wie Jesus. Wir berühren praktisch die gesamte Verkündigung Jesu, wirklich buchstäblich alles, was uns die Evangelien an Leben, Lehre und Predigt Jesu überliefern. Warum das so ist? Nun, die Antwort ist eigentlich einfach, weil er der Sohn dieses Vaters ist und die Absicht seiner Verkündigung genau darin besteht, uns dieses sein Sohn Gottes sein durch sein Leben und sein Reden so sehr deutlich zu machen, dass dadurch wir selbst instand gesetzt werden, so wie der Sohn dieses Vaters ist, Kinder Gottes, dieses selben Vaters zu werden. Am Anfang des Johannesevangeliums, dem Johannesprolog, heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Setzte er instand, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Dazu ist das Wort Gottes, das Gott ist und im Anfang bei Gott war, Fleisch geworden, damit wir in dem und wenn wir ihn aufnehmen, befähigt sind, Kinder Gottes zu werden und aus Gott wiedergeboren zu sein in der Taufe. Dazu ist Jesus Mensch geworden, um uns Gott als Vater zu offenbaren, um uns zu zeigen, dass Gott, der sein Vater ist und dessen Kind und Sohn er ist, auch unser Vater ist. Das ist doch die sonst so merkwürdige und doch so wunderbare Osterbotschaft, die Jesus Maria Magdalena, der er sich als erstem Menschen, als Auferstandener sichtbar macht und zeigt, für seine Jünger mitgibt. Maria Magdalena soll ihnen verkünden, dass sein Vater auch ihr Vater, der Apostel, der Jünger ist, dass sein Gott auch ihr Gott ist. Geh aber zu meinen Brüdern, sagt er ausdrücklich, Brüder, nicht Jünger, sondern Brüder, also es ist die Verwandtschaft da, zu meinen Brüdern, denn sie sind seine Brüder, weil sie denselben Vater im Himmel haben, denselben Gott haben. Also dieser Vers lautet, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Es ist der gleiche Vater, es ist der gleiche Gott. Das ist die Osterbotschaft im Johannesevangelium, die Auferstehungsbotschaft. Ostern war nicht umsonst in der frühen Kirche der einzige reguläre Tauftermin. In der Taufe wird Gott, der der Vater Jesu Christi ist, auch unser Vater im Himmel. Und Jesus will unbedingt, dass auch wir zu Gott Abba, Vater, sagen und so beten, Vater unser im Himmel. Das soll unser Gebet sein. Er lehrt sie so zu beten. Der Heilige Geist, durch dessen Kraft Jesus in Maria Mensch zu werden beginnt, bewirkt unsere Wiedergeburt in der Taufe als Kinder Gottes. Darum bezeugt der Geist in uns diese Gotteskindschaft. Nach Paulus lautet das, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, 15 und 16. Diesen Vers habe ich einmal einem jungen Mädchen gesagt und die Antwort war, ja, und wie soll man sich jetzt das merken? Diese Stelle Römer 8, 15, damit man es wiederfindet. Dann wusste ich zunächst auch keine Antwort, aber habe ich wirklich zum Heiligen Geist gebetet. Ich bräuchte jetzt eine Antwort, so dass die sich diese Stelle für immer merken wird. Das hat wirklich nicht lang gedauert, dann habe ich geschmunzelt und nachher auch dieses Mädchen, Römer 08,15. Und schon hat man sich diese Stelle für immer gemerkt. Und im Galaterbrief 4, 5 bis 7, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, Kinder seid, aber im Griechischen und auch in den romanischen Sprachen steht immer Söhne, bedeutet aber immer Kinder. Also die Frauen sollen sich niemals ausgeschlossen fühlen. weil das oft auch in den Übersetzungen nicht nachzuvollziehen ist, dann ist immer Söhne übersetzt, gemeint sind immer die Kinder. Soll zum Trost gesagt sein. Aber weil es steht oft, sandte Gott seinen Sohn, weil ihr aber Söhne seid. Also es ist dann im Griechischen ein Zusammenhang da, aber es geht um die Kinder, also weil wir Kinder Gottes sind. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, also Kind. Darum steht die Offenbarung Gottes als Vater und wie sein Vatersein aussieht im Zentrum der gesamten Verkündigung Jesu. Jesus will, dass wir diesen Vater kennenlernen. Alles, was er tut und sagt, ist darauf bezogen und hat dieses einzige Ziel, uns Gott als Vater und sich selber als Sohn dieses Vaters zu offenbaren. Das Johannesevangelium ist in den Kapiteln 5 bis 17 ganz besonders durchsetzt und übersät mit Stellen, an denen Jesus deutlich macht, dass er nichts redet oder tut, was er nicht beim Vater gesehen oder gehört hat. Zum Beispiel nach der Heilung des seit 38 Jahren kranken Mannes am Bethesda-Teich in Jerusalem. Johannes 5, 1 bis 15 heißt es, darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so dass ihr staunen werdet. Oder Johannes 7, das ist wirklich jetzt nur eine minimale Auswahl von Stellen, also drei Beispiele. Das sind zu viele, um sie alle aufzuzählen. Sie können das selber lesen, das ist schön. 5. bis zum 17. Kapitel des Johannesevangeliums, um es einmal in einem Zug durchzulesen. Wunderschön. Das dauert allerdings ein bisschen Zeit, weil man immer wieder stecken bleibt, weil man sich so freuen muss drüber. Also Johannes 7, 16 bis 17. Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Oder die Rede nach dem feierlichen Einzug in Jerusalem, Johannes 12, 12 bis 18. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Jesus offenbart in seinem Tun und Reden nur den Vater, nur was er beim Vater gesehen und gehört hat. Als er nach dem letzten Abendmahl die Jünger gewissermaßen einem Test unterzieht, auch in der Schule Jesu wird das Gelernte abgefragt und geprüft. Und die Jünger bekommen nicht auf Anhieb immer eins mit Stern, ganz im Gegenteil. Da stellt Jesus nämlich fest, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Aber jetzt kommt die Antwort des Philippus. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Durchgefallen. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Johannes 14, 7 bis 11. Die Jünger sollen an ihm und durch ihn den Vater kennenlernen. Und auch wenn sie sich anfangs schwer tun, bestätigt ihnen Jesus bald danach in seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, dass sie diese Lektion jetzt verstanden haben. Sie haben jetzt erkannt, betet Jesus da zum Vater im Himmel, sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, also jetzt haben sie es kapiert, sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 7 bis 8. In Johannes 15, 15 bestätigt Jesus sogar, vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Alles mitgeteilt. Es gibt nichts, was Jesus uns vorenthalten hätte. Er hat uns alles mitgeteilt, was er vom Vater gehört hat. Wir alle kennen das wunderbare Ich Bin-Wort Jesu von Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie alle Ich Bin-Worte Jesu hat es den Mose im brennenden Dornbusch geoffenbarten Gottes Namen Yahweh im Hintergrund. Ich bin, der ich bin, ich bin. Und signalisiert die göttliche Natur Jesu als wahrer Sohn Gottes. In diesem Ich Bin-Wort macht Jesus auch den Gegensatz zum Teufel, zum Antichristus deutlich, den er in Johannes 8,44 als Mörder, also Todbringer von Anfang an und Vater der Lüge bezeichnet und definiert hatte. Er, Jesus, ist dagegen das Leben. Teufel, der Todbringer, der Mörder von Anfang an. Ich bin das Leben und die Wahrheit. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Genau das Gegenteil, der Antichristus. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und weil er der Sohn Gottes ist, ist er der Weg zum Vater als Sohn Gottes. Der Weg zum Vater. Denn dieses wunderbare Wort endet mit dem Zusatz, niemand kommt zum Vater außer durch mich, Johannes 14, 6. Denn darum geht es Jesus im Kern seiner ganzen Botschaft, den jüdischen Gott als seinen und unseren Vater zu offenbaren und zu verkünden. Noch eine letzte solche Stelle, die das deutlich macht, aus einem Synoptiker, also nicht aus dem Johannesevangelium, sondern einem der anderen drei Evangelien, näherhin jetzt im Matthäusevangelium, und zwar dem Evangelium, das wir morgigen Sonntag oder heute Abend schon in der Vorabendmesse als Evangelium hören, wo Jesus den Lobpreis an seinen Vater richtet, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Alles. Der Sohn hat alles vom Vater erhalten und er hat alles an seine Freunde weitergegeben. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Wir müssen nicht Angst haben, dass es uns Jesus vielleicht nicht offenbaren will. Es steht alles in den Evangelien und braucht es eigentlich nur lesen. Aber wie oft habe ich selber persönlich jetzt die Bergpredigt gelesen und sogar darüber gepredigt, ohne verstanden zu haben, wie sehr es Jesus darin so zentral um die Offenbarung seines Vaters geht. Ich selber habe es über 20 Jahre Predigt hin nicht verstanden und dabei kommt alle drei Jahre immer wieder das Matthäusevangelium in den Sonntagen dran. Aber man braucht halt manchmal, der Geist ist schwach. Das Fleisch, nicht nur das Fleisch, auch der Geist, bestimmt der Priester ist schwach. Aber da muss halt der Heilige Geist, ja, er schafft es irgendwann nach langen Jahren. Man kann jedoch die ganzen Evangelien rauf und runter lesen, ohne den Vater als meinen Vater im Himmel darin zu erkennen in diesen Evangelien. Aber nicht bloß lehrt Jesus in der Bergpredigt, der programmatischen Eingangsrede Jesu im Matthäusevangelium, das Vater unser zu beten. Er lehrt es im Zusammenhang, dass dein Vater, das ist Evangelium von jedem Aschermittwoch alle Jahre, dass dein Vater, der auch das Verborgene sieht, dir vergelten und lohnen wird, was du im stillen Kämmerlein an Gebet, Fasten und Almosen darbringst, sodass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Der Vater im Himmel, dein Vater, sind die einzigen Stellen, wo wirklich von deinem Vater die Rede ist. Weil im Vater unser ist es unser Vater. Aber an diesen Stellen ist es wirklich dein Vater. Also wo jeder sagen kann, ja Vater im Himmel, du bist mein Vater. An diesen Stellen in Matthäus 6. In der Bergpredigt lehrt Jesus, dass wir unsere Feinde lieben und für die beten sollen, die uns verfolgen, damit wir Kinder dieses Vaters im Himmel und vollkommen wie er werden. Matthäus 5, 44 bis 48. In der Bergpredigt lehrt Jesus, wie der Vater für uns sorgt, sodass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen, was wir essen oder anziehen sollen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Matthäus 6, 32 bis 33. Der dritte Punkt jetzt, die Reich Gottes Verkündigung Jesu. Uns muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen. So kommen wir in einem weiteren Punkt zur Reich Gottes Verkündigung Jesu. Inwiefern gehört dieses zu unserem Thema von der Mutter und Vaterschaft im Plan Gottes und in der Meinung Jesu? Die Antwort ist, es geht dabei ja um das Reich des Vaters, um dessen kommen wir in jedem Vater unser beten sollen. Die Reich Gottes Verkündigung Jesu macht sichtbar, wie Gott als Vater ist, wie sein Vatersein aussieht, wodurch es sich auszeichnet. Was ist sein Reich und seine Gerechtigkeit, also das Reich des Vaters und die Gerechtigkeit des Vaters? Es ist die weit größere Gerechtigkeit als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Nicht wie zu den Alten gesagt worden ist, sondern wie Jesus nun vom Vater her sagt und verkündet. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch, Sie kennen diese Stellen, du sollst nicht töten, und zwar auch nicht in Gedanken und Worten. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Nicht Ehe brechen. Und es beginnt im Herzen, nicht einmal eine Frau lüstern ansehen und sie nicht durch Scheidung von ihr dem Ehebruch ausliefern. Gar nicht schwören, sondern grundsätzlich die Wahrheit sagen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Bösen. Keine Vergeltung und keinen Widerstand leisten. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh auch zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gibt, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Und die Feindesliebe. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne, also Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Warum sollen wir als Kinder des Vaters so handeln, wie wir doch als Menschen normalerweise nicht unmittelbar reagieren? Wir halten doch nicht gleich die andere Wange hin, oder? Beten wir denn für unsere Feinde und Verfolger? Verurteilen und richten wir nicht unsere Nächsten? Oder unsere Politiker, die Leute im öffentlichen Leben, das habe ich mir von Hand noch dazu geschrieben, darum kann ich es kaum noch lesen. Aber über die Politiker wird so leicht geschimpft, aber kaum für sie gebetet, glaube ich. Wenn wir sie, unsere Nächsten, für dumm oder Deppen halten, ist unser Wort immer nur die reine Wahrheit oder mischt sich nicht auch die eine oder andere Übertreibung, Beschönigung oder sogenannte Notlüge mit hinein? Der letzte und eigentliche Grund ist, warum wir so handeln sollen, wie es Jesus formuliert, damit wir Kinder unseres Vaters im Himmel werden. Kinder werden wir durch die Ähnlichkeit zum Vater im Himmel. Wenn wir diesen Vater nachahmen, ihm ähnlich werden, so geraten, so werden und uns so verhalten, wie er selber ist und wie er selbst sich verhält. Wie sich der Vater verhält, wie er denkt und redet, sehen wir am Sohn Jesus Christus, denn wer ihn sieht, sieht auch den Vater. Philippus hat diesen Test nur mit Mühe bestanden. Am wahren Sohn des Vaters von Natur her haben wir das Vorbild schlechthin für unsere Gotteskindschaft. Je mehr wir den Sohn nachahmen, desto mehr werden wir wahrhaftig Kinder Gottes gemäß unserer Annahme an Kinderstatt in der Taufe. Jesus fasst das innere Wesen des Vaters in einem kurzen Wort zusammen, das uns aber im Deutschen fremd geworden ist. Jesus spricht vom Reich Gottes oder vom Reich des Vaters. Was bedeutet dieser Ausdruck und inwiefern bestimmt er das innere Wesen des himmlischen Vaters und damit nichts anderes als das göttliche Wesen in sich? Da wo im Deutschen der Begriff Reich oder Reich Gottes, Reich des Vaters steht, steht im Griechischen das Wort Basileia. Basileus ist der König oder der Herrscher. Basileia tou theou, was gewöhnlich mit Reich Gottes übersetzt wird, bedeutet mithin die Herrschaft Gottes, das Herrschen Gottes und damit die Art und Weise, wie Gott herrscht und wie er sein Königtum ausübt. Und genau das zeigt Jesus seinen Jüngern und uns, so sage ich es, an jeder Stelle des Evangeliums. Da ist zum Beispiel sehr bezeichnend die Episode, wo die beiden Zebedäus-Jünger Johannes und Jakobus ihre Mutter vorschicken, um sich nach irdischem Geltungs- und Machtstreben die besten Plätze in einem politischen Reich Jesu zu sichern. Matthäus 20, 20 bis 23. Und was antwortet Jesus den auf die beiden eifersüchtigen und neidischen Aposteln? Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, 25 bis 28. Gott denkt anders, es gelten andere Maßstäbe, eine andere Logik, als die sich uns als erstes meistens aufdrängende Logik. Es ist die Logik der Liebe und der Barmherzigkeit und nicht der Gewalt und Unterdrückung oder der Erzwingung durch Angst, Drohung, Terror, Brutalität. Das durch Barmherzigkeit und Liebe zu walten, ist die Art und Weise des Herrschens Gottes, die jetzt auch die Apostel und ihren mitmenschlichen Umgang kennzeichnen soll, das Dienen in Liebe und Hingabe. Bei euch soll es nicht so sein wie bei den Machthabern dieser Welt. Deshalb ist ja auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, Herrscher zu sein nach den Maßstäben dieser Welt, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Auch unsere höchsten Politiker wollen Diener sein, zumindest dem Wort nach. Minister bedeutet vom Lateinischen her Diener sein. Im Wort wäre es schon drin, aber es ist ein lateinisches Wort und nicht mehr alle Minister können so viel Latein. Hat man manchmal den Eindruck. Darin besteht der krasse und grundlegende Unterschied zwischen dem Reich Gottes, also seiner Art und Weise, Herrschaft und Macht auszuüben, und dem Reich des Teufels, des Bösen und Lügners von Anfang an und seiner Art und Weise, Herrschaft und Macht auszuüben. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes, die Art und Weise des Vaters, Herrschaft auszuüben, auf der Erde anzukündigen, zu begründen und zu etablieren. Ganz programmatisch geht es am Beginn des Markus-Evangeliums über dem gesamten öffentlichen, steht es am Beginn des Markus-Evangeliums über dem gesamten öffentlichen Auftreten und Verkünden Jesu, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Das Herrschen Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieses Evangelium ist die Verkündigung dieses Reiches und Herrschens des Vaters. Die exegetischen Wörterbücher verweisen unter dem Stichwort Reich Gottes auf zwei grundsätzliche Felder, in die sich die Reich Gottes Stellen des Neuen Testaments einordnen lassen. Das eine Feld sind jene Stellen, die die Herrschaft Gottes als den Zustand kennzeichnen, wie Gott ihn am Ende der Welt herstellen wird. Die Theologen sprechen dann von den eschatologischen Reich Gottes Stellen am Ende der Zeit. Die andere Gruppe der Stellen sind die ethisierenden Reich Gottes Stellen. Das heißt also, diese Stellen reden vom moralisch-sittlichen Entscheiden und Verhalten des Menschen. Also nicht erst am Ende der Welt, sondern jetzt schon. Während die eine Gruppe von der endgültigen Verwirklichung des alleinigen Herrschens Gottes am Ende der Zeiten spricht, geben die übrigen Stellen jene Hinweise, wie wir unser Verhalten schon jetzt so gestalten können, wie es im Reich Gottes aussehen würde. Und überall, wo dies dem Menschen jetzt schon gelingt, da wird bereits jetzt etwas vom Reich Gottes sichtbar. Wenn die Machthaber dieser Welt die Menschen unterdrücken und ihre Macht missbrauchen, es aber bei den Jüngern Jesu nicht so sein soll, dann ist das eine Stelle, die das Reich Gottes vom moralischen Aspekt her beschreibt. Oder wenn Jesus sagt, dass wir die andere Wange hinhalten, gleich den Mantel und nicht bloß das Hemd hergeben und eine zweite Meile mitgehen sollen, anstatt es auf Streiterei und Auseinandersetzung ankommen zu lassen, so sind auch das alles Stellen, die die sittlich-ethische Dimension des Reiches Gottes beschreiben. Wenn Jesus das sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dann ist das auf beide Gruppen beziehbar. Es ist nur in der Nähe dieses Herrschen Gottes, weil es nur da sozusagen ganz ankommt, wo ein Mensch auch wirklich die andere Wange hinhält, anstatt zurückzuhauen und es dann genau nicht zu verwirklichen. Und auch nur deshalb in der Nähe, weil es durch Jesus nun ein für alle Mal angekündigt ist, was das Ankommen dieses Reiches am Ende der Zeit betrifft. Also auch die eschatologische Dimension ist enthalten. Am Ende der Zeit. Aber dieses Ankommen des Reiches Gottes ist nicht mehr aufzuhalten, trotz aller Widerstände der bösen Seite dagegen. Das Reich Gottes wird sich am Ende durchsetzen und alles Böse endgültig besiegen, so wie dieser Sieg bereits am Kreuz durch den Tod und die Auferstehung Jesu gelungen und erfolgt ist. Die Reich Gottes Stellen, die die ethische Dimension beschreiben, wie wir also in unserem Denken, Reden und Tun die Art und Weise des Herrschens Gottes im Umgang mit Gott und den Mitmenschen in Anwendung bringen können, sind nun jene Stellen, die wir in unserem Leben und Verhalten beherzigen und umsetzen können und sollen, auch wenn es uns viel Überwindung und Mühe kostet, den inneren Schweinehund der Versuchung des Widersachers zu überwinden, dagegen anzukämpfen und mit Hilfe der Gnade Gottes auch anzukommen. An diesen Stellen wird in erster Linie sichtbar, wie Gott in der Liebe und Barmherzigkeit durch Vergebung und Frieden allmächtig ist, wie er durch unendliche Geduld nie zu den Mitteln der Gewalt, der Angst, der Drohung, des Terrors, der Lüge und des Betrugs, der Feindschaft oder des Hasses greift, sondern in absoluter Beständigkeit und Treue, in der Liebe, in der Milde, in der Demut, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung bleibt. Um das Kommen dieses Reiches, der Verwirklichung dieser Art und Weise des Umgangs zwischen Gott und den Menschen und vor allem der Menschen untereinander, beten wir in jedem Vater unser. Wir beten nicht nur um die beschleunigte Verwirklichung dieser göttlichen Herrschaft am Ende der Zeiten, dass also sein Reich kommen möge, sondern auch jetzt schon in dieser Welt und Zeit, dass sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, hier, jetzt, bei uns, durch uns. Das Reich Gottes ist der Bereich, in dem der Vater im Himmel auf seine göttliche Art und Weise herrscht, zu herrschen willkommen ist und seine Art und Weise mit dem Nächsten umzugehen auch das Verhalten von uns bestimmt und von uns nachgeahmt wird. Mit den Mitteln der Liebe und der Barmherzigkeit, der Freude, dem Frieden, der Geduld, der Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Demut, Selbstbeherrschung ist die Frucht des Geistes, wie Paulus sie im Galaterbrief beschreibt, Galater 5, 23 bis 24. Diese Mittel der unermesslichen, barmherzigen Liebe und der Wahrheit erzeugen Einheit, Gemeinschaft, Angenommensein, Geborgenheit, Freundlichkeit, Rücksicht, Aufmerksamkeit und Leben. Das gibt ein Aufatmen für den Menschen, weil er sich da fallen lassen kann, weil er weiß, da passiert ihm nichts, da wird ihm nichts angetan. Das ist Herrschaft Gottes, das ist Reich Gottes, das ist, wie der Vater ist. Das sind die Kennzeichen des Vaters. So offenbart Jesus den Vater im Himmel in seinem innersten Wesen, das ganz von der Liebe bestimmt ist und in Jesus Christus ein menschliches Antlitz bekommen hat. In dieses Wesen einzutreten, dazu befähigt uns die Taufe, in der wir Kinder Gottes, Kinder dieses Vaters im Himmel geworden sind. Die Vaterschaft im Sinne Jesu und im Schöpfungsplan Gottes besteht in der sich durch Vorbild und Zeugnis fortpflanzenden Bereitschaft zu leben und sich im Leben zu einem Verhalten zu entscheiden, das diesem innersten Wesen des Vaters im Himmel entspricht, wie es uns die ethischen Aspekte des Herrschens Gottes aufzeigenden neutestamentlichen Reich Gottes Stellen deutlich machen. So hat Jesus als der Sohn dieses Vaters im Himmel selber gelebt, Mensch geworden, damit seine Jünger an ihm lernen, genauso zu leben. Jetzt zum vierten Punkt, der ursprüngliche Schöpfungsplan und Schöpfungsgedanke für Gottes, für uns Menschen. Und da kommt jetzt dann vor allem auch Maria wieder mit rein. Das Herrschen Gottes funktioniert, wie gesagt, ausschließlich mit den Mitteln der Liebe und der Barmherzigkeit. Das ist auch der Ausgangspunkt und alle Grundlage für den ursprünglichen Schöpfungsplan und Schöpfungsgedanken Gottes für die gesamte Schöpfung und für den Menschen. Das Gegenteil des göttlichen Herrschens sind die Mittel der bösen Herrschaft, des Widersachers. Das kann ich jetzt ein bisschen überspringen, das können Sie auch nachlesen. Die Werke des Fleisches, Galater 5, 19 bis 21 oder das Reich Gottes erben weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, Lästerer, Räuber, 1 Korinther 6, 9 bis 10. Das ist das Gegenreich. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes erschaffen. Genesis 1, 26 bis 28. Also er ist schon in Gottähnlichkeit erschaffen. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Muss ich gleich darauf eingehen, sonst vergesse ich es wieder. Dann sprach Gott, das steht hier in der Einzahl. Und dann kommt als nächstes Wort, lasst uns Menschen machen. In der Einzahl spricht Gott in der Wir-Form, im Plural auf einmal. Da haben die Kirchenväter, die also sehr auf diese grammatischen Formen Acht gegeben haben, weil sie so geschult waren, einen Hinweis auf die Dreifaltigkeit entdeckt. Gott sprach, also der eine Gott, lasst uns Menschen machen. Da war der Sohn und der Geist mit dem Vater durchaus gemeinsam am Werk. Lasst uns Menschen machen. Als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Genesis 1, 26 bis 28. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes erschaffen. Das bedeutet, er ist geschaffen für die Art und Weise, wie Gott herrscht, wie des Herrschens Gottes, des Reiches Gottes, des Umgangs und Verhaltens Gottes in sich als dreieinigem Gott. Gott ist die Liebe und er ist so sehr die Liebe, dass es in drei Personen ein einziger Gott ist. Dass er somit, der Mensch, geschaffen ist für dieselbe Einheit der Menschen untereinander, Kraft der Liebe, wieso also der dreifaltige Gott in drei Personen eins ist. Er ist geschaffen für den Frieden, die Gemeinschaft, für die Güte und Achtsamkeit. Und es ist nur natürlich und seinem Schöpfungsgedanken entsprechend, dass der Mensch leidet, wenn er das Gegenteil erfährt. Ungeduld, Unterdrückung, Brutalität, Hass, Feindschaft, Krieg, Zerstörung, Gewalt, Lüge, Vergeblichkeit, Unversöhnlichkeit, Sie passen nicht zu seiner Natur, zu seinem Wesen, zu der Art und Weise, wie er geschaffen ist als Abbild des göttlichen Seins und Wesens der Liebe. Auch wenn diese Mittel des Bösen in der Welt da sind und jeder Mensch der Versuchung unterliegt und gewöhnlich auch erliegt, sich dieser Mittel des Bösen zu bedienen. Schon Adam und Eva vermochten nicht, dieser Versuchung durch den Lügner von Anfang an zu widerstehen, sich eine erlogene, noch größere Gottähnlichkeit anzumaßen, als sie sie doch sowieso schon hatten, wie Gott sein wollen. Durch ihre Ursünde kam der Tod und seine Zerstörung, Untergang, Vergeblichkeit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erzeugende Herrschaft des Bösen in die Welt. Da jeder Mensch auf dieser Erde in derselben Ebenbildlichkeit zum Vater im Himmel geschaffen ist, also diese Ebenbildlichkeit ist ja trotzdem da, trotz der Ursünde und Erbsünde, besteht erstens einmal jetzt die Notwendigkeit, die Botschaft von der Herrschaft Gottes, das Evangelium Christi, Markus 1,15, von der Befreiung vom Bösen und seiner Gewaltherrschaft jedem Menschen, gleich welcher Religion, zu verkünden und mitzuteilen. Also das ist der Grund für den Tauf- und Missionsbefehl Jesu am Ende des Matthäus-Evangeliums. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es geht um das innerste Wesen eines jeden Menschen, universal auf der ganzen Welt. Neben der Gott-Ebenbildlichkeit ist der Mensch vom göttlichen Schöpfungsplan her als Mann und Frau geschaffen. Diese männlich-weibliche Bipolarität oder Zuordnung entspricht allein dem Schöpfungsgedanken Gottes und nicht eine Ehe für alle, wo es keine Grundordnung mehr für sexuelle Zuordnung gibt und alles aufgehoben sein soll. Eine solche Ehe für alle dient allein der größeren und immer weiter um sich greifenden Verwirrung. Diabolos, das griechische Wort für Teufel, heißt wörtlich übersetzt denn auch nichts anderes als Verwirrer, Verwirrungsstifter, Durcheinanderwerfer, Durcheinanderbringer. Das ist Diabale im Griechischen. Es geht um nichts anderes als die listige Ablenkung vom wahren und ursprünglichen Schöpfungsgedanken und Schöpfungsplan Gottes. Und der Mensch soll herrschen, sich die Natur untertan machen. Nur bedeutet ein solches Herrschen, ein Herrschen nach der Art und Weise Gottes, in der Weise des Reiches Gottes, wie Jesus es uns verkündet hat, kein ausbeutendes, zerstörerisches Herrschen und Unterdrücken und Missbrauchen der Macht. Das ist das, die Erschaffung des Menschen begleitende Gotteswort am Anfang der Bibel. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild und ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle Kriechtiere auf dem Land. Unterwerft sie euch die Erde und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen, aber in Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, auch der Schöpfung gegenüber. Man muss nur das Wort herrschen im richtigen Sinn auffassen, dann soll und muss es stehen bleiben, so wie es dasteht. Es geht mir persönlich nicht ein, wie mancher Priester in der Schlussformel des Tagesgebets das Wort, der mit dir lebt und herrscht, umformulieren oder ersetzen muss mit irgendetwas anderem, nur um das Wort herrschen zu vermeiden. Aber Christus ist doch König, Herrscher, nur ist sein Reich nicht von dieser Welt. Wir müssen seine Art und Weise zu herrschen nur erst wieder richtig verstehen lernen, das Wort herrschen. Vermeiden muss nur der, der es ausschließlich mit der Herrschaft des Bösen in Verbindung zu bringen weiß. Das Leben in vollkommener Abwesenheit der Herrschaft des Bösen und der Sünde war der ursprüngliche Schöpfungsgedanke und Plan Gottes für die gesamte Schöpfung und für den Menschen als Ebenbild Gottes im Besonderen. Dafür steht das Paradies, in dem der Mensch in Einheit und Harmonie mit der gesamten Schöpfung leben darf, und aus dem er aufgrund der Sünde und Verstrickung mit dem Bösen vertrieben und ausgesperrt wird. Der erste Mensch, in dem dieser ursprüngliche Schöpfungsgedanke Gottes mit dem Menschen wieder erneut und vollkommen wahr und verwirklicht wird, ist Maria. Im Hinblick auf ihre Gottesmutterschaft wird sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an vom tragischen Erbschuldzusammenhang, dem alle Menschen seit Adam und Eva unterliegen, freigehalten. Was Eva sein sollte und wie ihr hebräischer Name es sagt, nämlich die Mutter aller Lebendigen, Genesis 3,20, Adam nannte seine Frau Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen, das verwirklicht sich nun Kraft der göttlichen Gnade und des göttlichen Erlösungs- und Heilswillens in Maria. Sie ist nun wirklich die Mutter aller Lebenden, um sie zum wahren Menschsein zu führen, dass sie selber im verborgenen Hintergrund hinter ihrem göttlichen Sohn auf Erden gelebt und sündelos verwirklicht hat. Wenn ihr Sohn durch Fatima die Verehrung des unbefleckten Herzens der Gottesmutter Maria auf Erden begründen wollte, dann deshalb, weil dieses Herz, so wie es vom ersten Augenblick ihrer unbefleckten Empfängnis an war, Zeit ihres Erdendaseins, trotz aller Versuchung durch den Widersacher, unbefleckt geblieben ist. Der Widersacher traf die Frau nur an der Ferse, ohne ihr etwas anhaben zu können, wie es das sogenannte Proto-Evangelium nach der Ursünde berichtet, während sie und ihr Spross die Schlange am Kopf treffen und vernichten werden. Genesis 3,15. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er oder sie trifft dich am Kopf und du triffst ihn oder sie an der Ferse. Die hebräische Bibel hat nämlich er und ihn, während die griechische Septuaginta und mit ihr die lateinische Vulgata des Hieronymus sie hat. Drum ist Maria die Schlangenzertreterin nach der lateinischen und griechischen Bibel und nach der hebräischen Bibel ist es das Kind auf ihrem Arm, das sozusagen durch das Kreuz den Sohn der Schlange den Kopf zerschlägt. Als Mutter ist Maria bemüht, die Menschen in die wahre göttliche Wesensähnlichkeit und Wesenseinheit mit dem Vater im Himmel und ihrem göttlichen Sohn zu führen, nämlich in das wahre Menschsein, in den ursprünglichen Schöpfungsgedanken Gottes für den Menschen, die wahre Menschlichkeit, wie Gott sie im Ursprung den Menschen zugedacht und eingeschaffen hatte, wie sie durch die Ursünde verloren gegangen war und zum ersten Mal in ihr, der unbefleckt empfangenen und unbefleckt gebliebenen, erstmals wieder gelungen, verwirklicht worden ist. Fünftens, das neue Menschsein aus der Taufe. Das war jetzt der Schöpfungsplan Gottes und jetzt der Erlösungsplan. Da nehmen wir teil an diesem neuen Menschsein. Das ursprüngliche Menschsein nennt Paulus an verschiedenen Stellen das neue Menschsein oder den neuen Menschen, so wie er auch den alten Adam und Christus als den neuen zweiten Adam gegenüberstellt. Diese Stellen finden Sie in 1. Korinther 15, 22 und 42 bis 50. Das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal aufzählen. In seiner großen Taufkatechese in Römer 6 und im Kolosserbrief spricht Paulus wörtlich vom neuen Menschen, wie er aus der Taufe hervorgegangen ist. Beides sind die neutestamentlichen Lesungen der Osternacht einerseits, Römer 6, 3 bis 11, und des Ostersonntags am Tag Kolosser 3, 1 bis 4. Besser wäre es gewesen, Kolosser 3, 1 bis 12 zu nehmen, weil erst in Vers 10 der neue Mensch wörtlich vorkommt, aber immerhin, es sind die Osterlesungen. Das hat eine Bewandtnis, weil die Osternacht von der alten Kirche her der einzige Tauftermin war. Und wir seit der Reform der Osternachtliturgie, ich glaube 1953 oder 51, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, da ist zum ersten Mal wieder oder ist überhaupt eingeführt worden in die Osternachtliturgie die Erneuerung des Taufversprechens, damit Ostern wieder eine Tauferinnerung wird. Also wir sollen unsere Taufe wieder im Bewusstsein haben, wieder neu erinnern, damit wir sozusagen an Ostern ein neues Jahr des Glaubens beginnen. Wir haben ja das Jahr des Glaubens 2013, glaube ich, gefeiert oder 12, 13, da wo gerade der Benedikt dann zurückgetreten ist und dann hat es ja Papst Franziskus zu Ende geführt. Es war aber ein einmaliges Jahr des Glaubens. Wir haben ein dauerndes Jahr des Glaubens. Und jede Osternacht, weil wir da den Glauben erneuern, unser Taufversprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Ich widersage dem Teufel, dem Bösen und der Sünde, damit es nicht Macht über mich hat und gewinnt. Wir beginnen ein neues Jahr des Glaubens, alle Jahre wieder, und bereiten uns in 40 Tagen durch Fasten und Gebet darauf vor. Wunderbar. Aber Bewusstsein muss es uns, dass die Taufe so wichtig ist und wir als neue Menschen leben sollen, die wir in der Taufe geworden sind. Wir wurden mit ihm begraben, Römer 6, 4, durch die Taufe auf den Tod, und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Das ist der ursprüngliche Schöpfungsplan Gottes. So sollt auch ihr euch, Vers 11, Römer 6, 11, so sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Die Sünde soll nicht über euch herrschen, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Römer 6, 14. Und im dritten Kapitel des Kolosserbriefs, der anderen Lesung von Ostern, Ostersonntag, oder der möglichen Lesung am Ostersonntag, ist auch eine Lesung aus 1 Korinther vom alten und neuen Sauerteig möglich, also Kolosser 3, ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Tötet, was irdisch an euch ist, die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist, all das zieht den Zorn Gottes nach sich. Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit, auch Lästerungen und Zoten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen, also um Gott zu erkennen. Und wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, Sklaven, das könnte man hinzufügen, Syrer, Afghanen oder wo immer, Afrikaner, die Flüchtlinge bei uns herkommen, nicht mehr Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles in allen. Denn auch diese Menschen sind nach dem ursprünglichen Schöpfungsgedanken und Plan Gottes als Ebenbild Gottes erschaffen. Und ihnen ist dasselbe zu verkünden, wie es uns verkündet worden ist, das Reich Gottes, die freimachende, befreiende Botschaft von der Liebe des Vaters. Die Taufe hat uns also zum neuen Menschen gemacht, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert ist, damit er fähig wird, Gott zu erkennen, das zu lehren. Dazu nahm Jesus seine Jünger in seine Schule und Ausbildung. Das sollen wir aus seiner Lehre und seinem Umgang mit den Jüngern und den Menschen in den Evangelien lernen, wie es die ersten Christen gelernt und gepredigt haben, wie uns Paulus zeigt. Daran wieder zu erinnern, dazu erscheint Maria so oft in dieser jüngeren Zeit. Sie will nur ihre Kinder erziehen, anleiten und durch Jesus dem Vater im Himmel zuführen. Sechstens, Erziehung und Bildung im Sinne der Reich Gottes, Verkündigung Jesu. Dieselbe Erziehungs- und Bildungsaufgabe ist nun in der eigentlichen und konkreten Elternschaft, also der leiblichen Vater- und Mutterschaft, den Vätern und Müttern unserer Familien anvertraut. Am Anfang der Taufe fragt der Priester oder Diakon die Eltern: Liebe Eltern, Sie möchten, dass Ihr Kind getauft wird. Darum wird nämlich vorher gefragt, was wünschen Sie von der Kirche? Das ist die Frage, die dem vorausgeht. Und dann dürfen die Eltern antworten, was sie wollen eigentlich. Das sind 5, 6 Möglichkeiten angegeben. Die Taufe, dass es ein Kind Gottes wird, dass es in die Kirche aufgenommen wird, dass es den Glauben lernt. Ja gut, dann bleiben es meistens bei der Taufe. Aber beim Taufgespräch habe ich auch die Antwort, das erste Mal baff sein. Mei, die kommen jetzt nicht einmal drauf zu sagen, die Taufe. Also, dazu ist das Taufgespräch dann ja da, sie da ein bisschen hinzuführen. Genau. Sie möchten, dass Ihr Kind getauft wird. Das bedeutet für Sie, Sie sollen Ihr Kind im Glauben erziehen und es lehren, Gott und den Nächsten zu lieben, wie Jesus es vorgelebt hat. Sie sollen mit Ihrem Kind beten und ihm helfen, seinen Platz in der Kirche, in der Gemeinschaft der Kirche zu finden. Sind Sie dazu bereit? Und ich habe noch in keiner Taufe und bei keinem voraufgehenden Taufgespräch erlebt, dass dies jemand mit seinen Worten verweigert hätte. Ah, ja, wir sind bereit, ja. Sonst hätte ja die Taufe nicht stattgefunden. Mir scheint aber, es tritt nach der Taufe eine Art praktizierte, unausgesprochene Verweigerung oder Vergesslichkeit, ich weiß es nicht, hinsichtlich der Erfüllung dieser Aufgabe ein. Denn oftmals kennen die Kinder am Beginn der Erstkommunionvorbereitung kein Kreuzzeichen, können das Vaterunser nicht, das Gegrüßt seist du Maria nicht, das Ehre sei dem Vater nicht, das Glaubensbekenntnis nicht und so weiter. Mir ist es sogar passiert, dass das nicht einmal Firmlinge beherrschten. Das war dann nochmal 3 Jahre nach der Erstkommunion. Die Erziehung im Glauben ist nichts anderes als die Erziehung zum neuen Menschsein im Sinne des Paulus nach Römer 6 und Kolosser 3, ist nichts anderes als die Heranführung unserer Kinder an den ursprünglichen Schöpfungsplan und Gedanken Gottes für uns Menschen, nichts anderes als sie mit der Art und Weise des Herrschens Gottes, des Reiches Gottes vertraut zu machen. Und wenn man sie Maria verehren lehrt, dann haben sie einen Menschen, den sie sehen können, den sie sich vorstellen können, der als erster Mensch dieses neue Menschsein seit Adam und Eva wieder geglückt und vollkommen gelebt hat, verwirklicht hat. Der ist für Jesus Bruder und Schwester und Mutter, der den Willen seines Vaters im Himmel erfüllt. Das ist das Ziel der religiösen und mitmenschlichen Erziehung im Glauben. So werden die leiblichen Eltern zu geistlichen Vätern und Müttern ihrer Kinder, für die sie die Taufe wollten und damit für sie wollten, dass sie Kinder Gottes würden, Kinder, Brüder und Schwestern des einen Vaters im Himmel. Diese geistliche Vater- und Mutterschaft gilt genauso für Lehrer und uns alle, gleich in welchem Beruf und Lebensstand wir stehen. Immer sehen andere Menschen unser Verhalten und schauen sie, diese Menschen, auf uns. Wir werden Vorbilder, ob wir wollen oder nicht. Achten wir darauf und beten wir darum, dass wir Vorbilder des neuen Menschen und nicht des alten Adam oder der alten Eva sind, dass wir die Kinder mit einem Vater- und Muttererlebnis, einem Vater- und Mutterbild aufwachsen lassen, das den liebenden Vater im Himmel und Maria als liebende Himmelsmutter demütig und mild widerspiegelt. Wie schwer haben es Kinder mit traumatischen Vater- und Muttererfahrungen später an einen liebenden und unendlich geduldigen, ganz und gar gewaltlosen, unbrutalen Vater im Himmel zu glauben, an den Vater im Himmel und seine Herrschaft zu glauben, wie Jesus sie verkündet hat. Jetzt ist fast die Zeit um. Ich hätte nur eine.
Keine Zeit ist um,
ist der Abschluss und Ausblick siebtens. Also es ist wirklich nur noch ein Blatt. Abschließend möchte ich noch einen Hinweis aufgrund des Evangeliums dieses Sonntags, des 14. Sonntags im Jahreskreis A geben. Also es ist Zufall, dass das so zusammentrifft, aber es gibt keine Zufälle. Vielleicht hat es so sein dürfen. Es ist dasselbe Evangelium, das wir am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu als Evangelium hören. Dieses Jahr vor 2 Wochen am Freitag, 23. Juni 2017. Es ist der Schluss des 11. Kapitels des Matthäusevangeliums und den ersten Teil habe ich vorhin ja schon erwähnt. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Und jetzt kommen noch einmal die letzten Verse, die es wieder in sich haben. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin mild und demütig von Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich habe jetzt gleich richtig übersetzt, denn leider hat die Einheitsübersetzung, sowohl die alte als auch jetzt die revidierte Einheitsübersetzung an dieser Stelle, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Die griechische Wortstellung ist wirklich, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Das Tekardia steht hinten und das kann man im Deutschen wunderbar nachmachen. Es liegt überhaupt kein Grund vor, warum das von Herzen vor demütig gestellt wird. Den Grund gibt's nicht. Und warum praüs mit gütig übersetzt wird, ist auch kein Grund da. Vor allem hat Papst Benedikt in seinem Jesus von Nazareth Buch im ersten Band schon ausführlich über mehrere Seiten, 20 Seiten, auch für diese Stelle, Matthäus 11, 29, darauf hingewiesen. Aber es geht ihm vor allem um die Seligpreisung, selig, die keine Gewalt anwenden. Da steht nämlich Makarioi, hoi praeis, selig die Sanftmütigen. Und er sagt, die Gewalt, selig, die keine Gewalt anwenden, ist zwar nicht falsch, aber es geht ums Herz des Menschen. Im Herzen beginnt diese Gewaltlosigkeit. Und da geht es um ein sanftes und mildes Herz. Diese Praeis sind die Anavim, sind die Armen im Geiste, in den Psalmen, die sich auf den Eingriff Gottes, auf das Eingreifen Gottes verlassen und nicht selber zur Gewalt greifen. Das können Sie alles nachlesen. Und in der neuen revidierten Einheitsübersetzung ist jetzt tatsächlich diese Seligpreisung wiedergegeben mit selig die Sanftmütigen. Nur an der Stelle hat man also alles stehen lassen wie vorher, was mir wirklich traurig macht, weil die ganze Herz-Jesu-Verehrung mit an dieser Stelle dranhängt, also sowohl da, wo die Lanze in die Seite Jesu gestoßen wird und das Herz geöffnet wird, und zwar nach seinem Tod, weil es da nicht mehr zuwachsen kann, das bleibt offen stehen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, das steht schon in Sacharja und dann wieder in der Offenbarung des Johannes, also ganz am Ende der Bibel. Aber auch diese Stelle lernt von mir, denn ich bin mild und demütig von Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wir sollen es selber lernen. Und das ist ein Gebot, es ist ein Imperativ. Also wir sollen ja die Gebote halten. Wer mich liebt, der ist es, der meine Gebote hält. Lernt von mir. Und das heißt, in die Schule des Herzens Jesu gehen. Das geht genauso wenig von heute auf morgen, wie man heute mit der Schultüte in die Schule geht, um morgen mit dem Abschlusszeugnis nach Hause zu kommen. Vielmehr ist es ein langsames Erlernen und Einüben mit Proben, Prüfungen, Schulaufgaben, mit Erfolgen und Misserfolgen, Wiederholungen und einer Jahrgangsstufe nach der anderen. Ein langer Prozess, ein langsames Wachsen, Vertiefen und Reifen. Aber nur so können wir ein Herz nach dem Herzen Jesu für uns erlernen und jene Ruhe und Stressbefreiung finden, die er an dieser Stelle verheißt. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Denn was ist ein mildes und demütiges Herz? Ein mildes Herz ist ein unverhärtetes, sanftes Herz. Ezechiel verheißt es schon, dass Gott das Herz von Stein aus unserer Brust nimmt und uns ein Herz von Fleisch gibt. Und ein demütiges Herz, Jesu, ein zum Dienen bereites, unstolzes, hingebungsvolles Herz. Dieses Herz Jesu, das also nicht zum Zorn sich verhärtet, da muss man hart werden, wenn man jemandem etwas Böses antut oder tun will oder wenn man sich ärgert, da wird das Herz hart. Und damit zu lernen, das Herz in der Sanftheit und im Frieden zu bewahren und diesen Frieden Gottes im Herzen nicht preiszugeben und nicht sich nehmen und stehlen zu lassen. Es ist ein sanftes und demütiges Herz nach dem Herzen Jesu zu bewahren. Beten wir und hören wir nicht auf, so zu beten, wie man früher zu beten uns beigebracht hat. Jesus, mild und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Amen. Dankeschön.